Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, mal wieder bei euch zu sein hier in der FEG TTC Neustadt. Ich feiere es sehr, einfach auch Gottesdienst mit euch zu erleben und nicht nur wir singen Lieder, sondern echt auch zu hören, was Gott tut. Ich meine, wie bewegend ist das? Oder ich meine, mein Morgen hat sich allein für das Zeugnis gerade eben schon gelohnt. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist auch so schön zu erleben. Das ist ja nicht einfach nur eine Organisation, es ist nicht einfach nur ein Programm, sondern hier werden Herzen geteilt. Ja, hier sind wir gemeinsam unterwegs und ich liebe das total. Und ich muss euch was ankündigen. Ihr habt diese zwei Visionssätze, Benedikt hat es am Anfang geteilt, und den zweiten werdet ihr irgendwann streichen müssen. Weil in Zukunft wird es nur noch Kirche geben, die sie als Netzwerk versteht. Irgendwann wird das das Normale sein und irgendwann braucht man den Satz nicht mehr, weil es wird nur noch Kirche geben, die so denkt. Und ihr seid da wirklich Vorläufer drin, Kirche so zu verstehen, als nicht jeder macht sein Ding, sondern Gott tut etwas in dieser Region, Gott tut etwas in diesem Land und auf dieser Welt. Und wir sind untereinander vernetzt und werden zusammen das tun, was Gott will. Und ihr als FEG bringt das rein, was ihr habt und ihr empfangt das, was die anderen haben und gemeinsam kriegt das Kraft. Und deswegen, ich liebe diesen Visionssatz und irgendwann könnt ihr ihn streichen, weil alle so denken werden, weil das neue Normal ist, wo Gott hingeht mit seiner Kirche. Von daher vielen Dank, dass ihr das auch mitpioniert und auch mitdenkt und mitlebt. Ich freue mich selber sehr, mit euch verbunden zu sein. Und yes, kriegen wir das hin, dass ihr das hier auf dem Mac habt, dass das da vorne ist? Das wäre wunderbar. Genau, das ist meine erste Folie hier. Ich habe gedacht, bringe ich einfach ein blaues Bild mit. Yes, genau. Ja, weil das ist wirklich auch mein Herz. Ich komme aus St. Georgen hier im schönen Schwarzwald, 40 Minuten von euch weg. Und mein Hauptdienst ist dort, das Gebetshaus zu leiten. Und Gebetshaus ist genau der Gedanke, das Volk Gottes kommt zusammen und wir beten. Wir nähern uns so den 100 Stunden Gebet pro Woche. Und ich liebe das zu sehen. Wir haben wirklich Geschwister aus von Adventisten, Pfingstler, Supercharismatiker, Landeskirche, Katholiken und alles Mögliche, alles Menschen, die Jesus von ganzem Herzen lieben und gemeinsam beten. Und ich liebe, dass das passiert und ich liebe, dass es eben auch passiert, nicht nur, da gibt es dann Dienste wie das Gebetshaus, sondern dass ich merke, es gibt Gemeinden, es gibt Leiterschaft, die so denkt und in den Städten und in Regionen vernetzt sich voll Gottes. Und nicht nur, es gibt dann irgendwie so eine organisierte Allianz, sondern was gerade Gott tut ist, Herzen verbinden sich. Ja? Wir haben keine Allianz mit euch, wir haben keine Organisation mit euch, aber unsere Herzen sind verbunden, ja, und man erlebt das miteinander und deswegen ist total mein Herz als Gebetshausleiter, das zu sehen, dass wir nicht nur beten für die Einheit, sondern dass das überall entsteht. Und als Gebetshausleiter wie eine zweite Sache, die ich überall mitbringe, nämlich das Thema Gebet. Ich liebe es zu sehen, wie Gott sein Volk und Einzelne tiefer reinführt, wirklich Gebet zu entdecken. Und ich meine, als Christ, wir alle beten irgendwie und in den meisten Gemeinden ist Gebet nicht das, was so stark gepusht ist und da ist und wo Dynamik ist und das darf nicht so bleiben, weil Gebet ist das schönste Gebet, ist das kraftvollste, nützlichste, wirksamste, was es gibt. Und wir haben über viele Jahre Leute trainiert oder machen das immer noch im Gebetshaus und haben irgendwann gesagt, okay, wir müssen das irgendwie auch in die größere Breite bringen und haben dann irgendwann diesen Podcast gestartet, Freude am Beten, und mag euch einladen, wenn du im Gebet wachsen willst, dann schau da mal rein auf YouTube, Freude am Beten. Wenn du da irgendwo Freude am Beten eingibst, da komme nur ich, weil ich bin der Einzige, der Freude am Beten hat, und dann taucht da ganz viel auf. Und das Hauptding ist, dass einmal im Monat ein 10-Minuten-Video rauskommt, weil 10 Minuten hat jeder Zeit irgendwie zu einer bestimmten Gebetsform oder Gebetsart. Zum Beispiel morgen ist der erste Montag in diesem Monat und da kommt eine neue Folge zum Thema Proklamation. Wie kann ich das Wort Gottes nutzen, um es zu proklamieren, auszusprechen? Was ist Proklamation? Und da gibt es ganz verschiedene Themen. Kannst du gerne mal reinschauen und auch ein bisschen längere 1-Stunden-Teachings über das Thema Gebet. Einfach wenn du für dich wachsen willst oder wenn du Leute um dich rum hast, wo ihr sagt, okay, wir wollen im Gebet tiefer gehen. Ich kenne mittlerweile viele Gruppen, die dann einfach diese Videos nehmen, 10 Minuten angucken und dann gemeinsam praktizieren und einüben, beten zu lernen und zu entdecken, Gebet macht Freude, Gebet ist schön, Gebet ist was Erlebbares mit Gott und nicht einfach nur, wir müssen halt beten, weil wir halt Christen sind. Genau. Dazu noch eine Einladung, aber darum geht es heute eigentlich nicht, sondern wir sprechen heute in eurer Serie Position. über das Thema Gaben, und zwar heute über ganz entscheidende Gaben, nämlich über verschiedene Arten der Leitung. Und Leitungsgaben sind deswegen so entscheidend, weil die Leitungsgaben alle anderen Gaben in Position bringen. Alle anderen helfen, in ihre Funktionen und Dienste reinzukommen. Und ich möchte einfach noch beten, dass wir heute nicht nur Informationen hören über Leitung, sondern dass heute was geschieht hier in dieser Gemeinde, was freigesetzt wird davon. Und Jesus, ich danke dir, dass du deinem Leib Gaben gibst, dass du uns beschenkst und dass du genug hast und dass du uns siehst und dass du uns befähigst und freisetzt, in neuen Gaben zu laufen. Und ich bete, Herr, dass wenn ich jetzt darüber spreche, dass es wirklich Offenbarung kommt, und ich bete, dass Gnadengabe freigesetzt wird hier in dieser Gemeinde, dass das Wort des Herrn geschieht hier in unserer Mitte. Und ich bete, dass es geschieht für die Gemeinde selber, aber dass es auch geschieht aus dieser Gemeinde heraus, dass Leitung in Gesellschaft hineinkommt, Leitung in Unternehmen, Leitung in neue Projekte und Dinge. Herr, wir beten, dass es eine Pioniergemeinde sein darf, von der aus was fließt. Und ich bete, dass heute auch wirklich hier was freigesetzt wird in diese Richtung noch stärker. Ich bete speziell für Menschen, die jetzt hier drin sitzen, die eine Leitungsberufung oder Begabung haben und die wie Petrus es wie niedergelegt haben und fischen gegangen sind und in die Wiederherstellung dieser Gabe und ihrer Berufung brauchen. Ich bete, dass heute Morgen was aufbricht und sie neu in ihre Position reingehen, in Jesu Namen. Yes, Amen. Yes, ich darf sprechen über das Thema Leitung, verschiedene Arten von Leitung, und ich werde anfangen mit 4 Grundprinzipien überhaupt über Gaben, also egal welche Gabe wir anschauen, 4 Grundprinzipien, die, glaube ich, wichtig sind, dass wir Gaben richtig einordnen, und dann spreche ich über verschiedene Arten von Leitung, und wir werden zwischendrin immer wieder auch so ein bisschen Erlebnisberichte hören, wie das denn in der Praxis aussieht, weil wir wollen es ja nicht nur wissen, wie war das vor 2000 Jahren, was hat Paulus darüber gesagt, sondern wie sieht es aus heute im 21. Jahrhundert in unserer Mitte. Seid ihr da? Ihr seid so ruhig hier. Dürft ruhig brüllen, klatschen, schreien. Genau. Okay, 4 Prinzipien, Grundprinzipien zum Thema Gaben. Das erste Prinzip ist, meine Gabe ist immer für die anderen da. Egal über welche Gabe wir sprechen, ich habe die Gabe nicht für mich, sondern ich habe eine Gabe, um damit zu dienen. Und das ist so wichtig in der Zeit, wo auch gerade meine Generation und Jünger in diesem Selbstoptimierungs- und Selbstverwirklichungstrips drin sind. Und beim Thema Berufung und Gaben geht es so viel um mich. Welche Gabe habe ich? Was kann ich? Aber egal, welche Gabe du hast, es geht gar nicht um dich, sondern die Gabe, die du hast, ist für die anderen da. Die Gabe, die ich trage, habe ich für euch. Dass ich lehren und predigen kann, habe ich nicht für mich, dass ich mir irgendwas damit bauen kann. Die habe ich, damit ich dir dienen kann. Und egal, ob es die Gabe von Prophetie ist oder die Gabe von Leitung, du hast die nicht für dich, sondern für die anderen. Erstes Prinzip. Zweites Prinzip, Gaben brauchen Ergänzung. Gaben brauchen Ergänzung. Das ganze Prinzip von was Paulus sagt in 1. Korinther 12, wenn er spricht über den Leib, also er vergleicht die Gemeinde mit einem Körper. Und er sagt, es gibt verschiedene Glieder und die brauchen einander. Und er sagt, ein Leib ist krank, wenn er zum Beispiel nur Augen hat. Also stell dir vor, hast du jemanden vor dir, der hat keine Ohren, der hat keine Nase, keinen Mund, aber 20 Augen im Gesicht. Dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Ja? Aber manche Gemeinden sehen genauso aus. Da haben sich die prophetischen Leute gesammelt und die sehen alles im Geist und die wissen alles. Aber da passiert nicht mehr damit. Und es ist wichtig, dass wir es prophetisch haben, dass man sieht, aber es braucht auch Hände und Füße, dass sich was bewegt. Und das muss zusammenlaufen. Und da brauchst du Ergänzung, und da brauchst du Vertrauen, dass wenn das Auge was sieht, dass Füße und Hände vertrauen, das auch zu tun. Und ein gesunder Leib hat viele Gaben, die sich gegenseitig ergänzen. Und in 1. Korinther 12 sagt Paulus sogar, die Hand kann nicht sagen zum Auge, ich brauche dich nicht. Du kannst nicht zu irgendeiner Gabe, irgendeiner Stärke, irgendetwas sagen, ich brauche dich nicht. Zu sagen den Satz, wir brauchen das Prophetische bei uns nicht so, wir brauchen keine Gabe der Organisation bei uns, wir brauchen das nicht, ist ein Stolz, eine Arroganz, wo wir etwas amputieren vom Leib Christi, was dazugehört. Wir werden immer hinken und humpeln und nicht stark sein, wenn wir irgendwas, was Gott gibt, nicht empfangen. Ich kann nicht sagen, ich brauche das nicht. Ich brauche Ergänzung, weil im Reich Gottes, im Leib Christi, wird Unreife erzogen, aber Schwäche wird ergänzt.
Unreife wird erzogen. Da, wo wir charakterlich unreif sind, emotional unreif sind, wo wir geistlich unreif sind, da werden wir erzogen, da wachsen wir, da reifen wir. Aber ich muss nicht alles können. Da, wo ich schwach bin, wo ich nicht drin begabt bin, da muss ich nicht versuchen, meine ganzen Schwächen zu kompensieren, indem ich so ein Allrounder werde, sondern da brauche ich dich. Weil du ergänzt mich und du brauchst mich, weil meine Gabe ergänzt dich. Und zusammen können wir was bewegen. Gaben ergänzen einander. Und Paulus sagt in 1. Korinther 12 übrigens, dass gerade die Gaben, die geringer zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Wertschätzung und Ehre, damit keine Spaltung im Leib sei. Ich habe mir vorhin eure Charta angeguckt mit den verschiedenen Bereichen, die es gibt. Und es ist ganz interessant, wenn man in Gemeinden so Auflistungen sieht, siehst du oft schon eine Wertigkeit der verschiedenen Bereiche, wie sie da aufgelistet sind. Bei euch ist es relativ bunt gemischt, habe ich kein System entdeckt. Aber es ist interessant, müssen wir mal darauf achten, an welcher Stelle kommt dann irgendwie sowas wie Finanzen und Gebäude und an welcher Stelle reden wir über Worship und Hauskreis oder so. Und wir haben oft sagen wir, also dass der Lukas da vorne steht und predigt, ist ein richtig krass geistiger Dienst oder Worship Band, ist so richtig krass so. Und andere Dienste nicht so. Und Paulus sagt, wir drehen es gerade um. Das, was scheinbar nicht so wichtig ist, das umgeben wir mit größerer Wertschätzung und Ehre, weil wir brauchen es. Prinzip Nummer 3. Es gibt keine Trennung zwischen geistlichen und natürlichen Gaben. Es wird immer wieder gefragt, gerade auch bei der Gabe der Leitung, ist Leitungsbegabung angeboren, erlernt oder geprägt oder eine Gnadengabe Gottes? Ist es angeboren, erlernt oder geschenkt? Und die Antwort ist ja. Ja. Es ist irgendwie alles. Und wir denken ganz oft sehr dualistisch. Wir denken oft, dass ich mit Holz umgehen kann und Schreinerarbeit mache, das ist eine natürliche Begabung. Dass ich irgendwie prophetisch Lobpreis singen kann, das ist voll geistlich. Aber diese Trennung gibt es in deinem Kopf und nicht in der Bibel. Wisst ihr, wer der erste Mensch ist, der namentlich mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und begabt wird, von Gott etwas zu tun? Der erste Mensch in der Bibel? Oholiab. Und Oholiab wird in 2. Mose 31 mit dem Heiligen Geist erfüllt, um etwas zu tun, nämlich eine ganz bestimmte Begabung zu haben, nämlich er empfängt die Gnadengabe, Handwerk auszuüben in Gold, Silber und verschiedenen Stoffen, um ein Heiligtum zu bauen. Das geht in unser Kopf nicht so rein. Wir denken, die werden erfüllt, damit wir prophezeien können. Klar, da brauchen wir den Heiligen Geist. Aber jetzt, um die Gemeinderäume herzurichten, was hat das mit einer Geisterfüllung zu tun? Das zeigt, dass wir mehr Jünger von Plato sind als Jünger von Jesus, wenn wir so denken. Aber preis den Herrn, die Bibel erneuert unser Denken und wir können das zusammenbringen. Das heißt, wir müssen gar nicht, es ist eine natürliche Fähigkeit, es ist eine geistige Fähigkeit, wir weihen unser ganzes Leben Gott und er befähigt uns, das zu tun und wir nehmen alles aus seiner Hand. Mein Angeborenes, mein Erlerntes, mein plötzlich war es da und ich konnte es, das alles ist ein geisterfülltes, gottgeweihtes Geschenk an die anderen. Und das vierte Prinzip zu Gaben, einfach grundlegend, jede Gabe hat ein bestimmtes Maß. Jede Gabe hat ein bestimmtes Maß. In Römer 12, Verse 3 und 6 wird beschrieben, dass ein Maß des Glaubens gibt oder ein Maß von Gnade, mit was Gott uns befähigt. Und zum Beispiel bei der Leitungsbegabung, nur weil jemand Leitungsbegabung hat, sagt das noch nicht unbedingt was über sein Maß aus. Es gibt zum Beispiel diese Stelle in 2. Mose 18, da kommt Jitro, der Schwiegervater von Mose, zu Mose und sagt, Mose, was du machst, ist einfach wahnsinnig, weil was du tust, ist, du hast ein riesiges Volk von Millionen von Menschen, alle kommen zu dir, das ist eine Leitungsstruktur, die kann nicht funktionieren auf Dauer. Und dann setzen sie verschiedene Leute ein und Gott befähigt diese Leute zu leiten. Und das Interessante ist, die werden eingesetzt, manche über 1000, manche über 100, manche über 50 und manche über 10. Und das war kein Pyramidensystem im Sinne von der über 1000 gesetzt war, hatte dann 10 unter sich, die über 100 gesetzt waren, sondern nein, der eine hat 1000 geleitet, der andere hat 10 geleitet. Es gab einfach verschiedene Größen von Leitung, gemäß dem Maß, was Leute an Begabung hatten. Das heißt, manche von euch werden hier Leitungsbegabung haben für 10 Leute. Und vielleicht wächst das oder vielleicht ist das auch dein Maß und dann ist das gut. Und manche haben das Maß für 100 Leute. Und manche haben es für 1000. Aber nicht alle. Und es ist auch gut, sein Maß zu kennen. Und manchmal sind wir treu im Kleinen und Gott setzt über Größeres. Und manchmal haben wir ein gewisses Maß in einer bestimmten Gabe. Es kann auch die Gabe der Prophetie sein oder so, wo wir sagen, okay, das ist, wo ich mich drin bewege. Aber ich bin kein Prophet und bewege mich in nationalen, was auch immer, Ebenen. Es gibt ein Maß, was Gott uns anvertraut. Und es ist gesund und gut, sein Maß zu kennen. Und dann gibt es nämlich Situationen in der Gemeinde, wo Leitung gut funktioniert. Da wächst eine Gemeinde und manchmal gibt es dann diese schmerzhaften Prozesse, dass man merkt, da ist ein Leiter, der hat das toll gemacht, bis 50 Leute und dann werden es 100, dann werden es 120 und permanent fängt er an zu leiden, weil das nicht sein Maß ist und es bremst die Gemeinde, weil er das nicht kann. Und dann gibt es diese schmerzhaften Prozesse manchmal und die kann man gut oder schlecht machen, dass man so eine Person in eine andere Position bringen muss, damit das Ganze weiter wachsen kann. Und das Ziel jeder Gemeinde muss nicht sein, dass wir überall 1000-Mann-Gemeinden haben. Das Ziel ist nur, dass der ganze Schwarzwald hier das Evangelium hört. Ob wir dann 10er, 50er, 100er, 1000er Gemeinden haben, das ist jetzt mal zweitrangig. Aber es ist wichtig zu wissen, was ist mein Maß. Ich habe in 10 Jahren Gebetshausleitung haben wir 2 große Cuts gehabt in unserer Leitungsstruktur und beide Male ging es darum, dass wir einen Leiter hatten, der nicht mehr mitgehen konnte von dem Level von Leuten, von Komplexität, von wo wir unterwegs waren und wir mussten die Struktur ändern, Leute neu positionieren und das waren beides Mal Prozesse, wo man Herzenswege gehen muss, wo man wirklich schauen muss, wie gehen wir damit um. Und jedes Mal haben wir gemerkt, die Organisation, also die Gebetshausgemeinschaft, hat einen enormen Schub machen können, nachdem wir den Prozess durch hatten. Und die Personen sind plötzlich wieder aufgeblüht. Weil auch Personen, die über ihr Maß raus dienen müssen, was nicht ihr Maß ist, gerade in Leitung, die zerbrechen drunter. Okay, nochmal zusammengefasst. Meine 4 Grundprinzipien, die gelten für jede Gabe. Ich habe es bis runtergebrochen auf Leitung. Meine Gaben sind für andere da. Wenn ich begabt bin mit der Gabe von Leitung, egal in welcher Art, dann habe ich das, um den anderen zu dienen. Zweitens, Gaben brauchen Ergänzung. Ich habe nicht alles und ich brauche auch nicht alles können. Meine Unreife wird hoffentlich erzogen, aber meine Schwäche wird ergänzt durch die anderen und meine Gabe ergänzt die anderen. Drittens, wir hören auf zu trennen zwischen geistlichen und natürlichen Gaben. Wir nehmen alles als ein Geschenk Gottes an und machen alles mit dem Geist Gottes und leben ein holistisches, schönes, ganzheitliches, gottgeweihtes Leben. Und viertens, munter, fröhlich, jede Gabe hat ein bestimmtes Maß. Das entdecken wir, das akzeptieren wir. Manches Maß kann man erweitern. Zum Beispiel bei Leitungsbegabung ist manchmal bei Leuten einfach nur der Deckel, dass sie ein bisschen lernen müssen zu leiten und Prinzipien von Leitung verstehen müssen und plötzlich können sie viel mehr bewegen. Aber manchmal merkt man auch, nee, da ist ein Deckel erreicht und das ist okay und die Person bleibt in der Leitungsrolle, wo sie vielleicht 50 Leute leiten kann, aber ist nicht in der Hauptleitung, wo es um 200 Leute geht. Verständlich? Sehr gut, dann gehen wir mal ein bisschen in das Thema Leitung rein und Paulus schreibt vieles über das Thema Leitung und benutzt dafür verschiedene Worte. Es gibt zum Beispiel diese Stelle hier in Römer 12, Vers 8. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Oder Elberfelder Bibel heißt es einfach nur, wer vorsteht, tue es mit Fleiß. Wer vorsteht, tue es mit Fleiß. Und das Wort, was hier steht für leiten, ist proistemi im Griechischen. Und das wird übersetzt mit vorstehen oder führen. Also jemand, der vorne steht, der führt, der Richtung gibt. In der außerbiblischen Literatur wird das viel verwendet, zum Beispiel für einen Heerführer oder für einen politischen Führer, für einen Anführer. Jemanden, der Richtung gibt, jemand, der wir würden vielleicht sagen, so ein visionärer Leiter, so eine Führungskraft, Leadership. Das ist hier das Wort, was hier verwendet wird. Und hier spricht Paulus über diese Art von Leitung. Und in einer anderen Stelle, 1. Korinther 12, spricht er über, weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun und denen, die die Gabe des Heilens geschenkt ist und die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen. Und hier ist ein anderes Wort, was verwendet wird und das ist Kybernesis. Kennen wir vielleicht von der Kybernetik. Das heißt so viel wie lenken, steuern. Die neue Genfer Übersetzung schreibt da gleich in der Fußnote, bei diesem Thema Leitung schreibt in der Fußnote Aufgabe der Organisation oder der Administration. Hier geht es mehr um ein Steuern, Managen, Systeme schaffen, Strukturen schaffen. Und viele Ausleger sprechen hier drüber, dass es sozusagen zwei Arten der Leitung gibt. Es gibt die eine Art von Leitung, das Führen, Vorangehen, vorne stehen, Richtung geben. Und es gibt das mehr Verwaltende, Organisieren, Administrieren. In der Literatur spricht man von Leadership und Management. Und da gibt es heiße Diskussionen in der Literatur darüber, ob das wirklich zwei getrennte Sachen sind. Und gerade in der amerikanischen Literatur findet man das ganz, ganz scharf unterschieden zwischen Leaders und Managers und so, ja. Und was da der Unterschied ist, ich hatte selber in meinem ersten Studium hatte ich Vorlesungen zu dem ganzen Thema und da hatten wir einen Dozenten, der hat uns das so erklärt, diese zwei Bibelstellen, und hat gesagt, guck, hier steht es auch in der Bibel, hier hast du Leadership, hier hast du Management. Am nächsten Tag hatte ich einen anderen Dozenten über das Thema Leadership und er hat gesagt, ah, es gibt Leute, die sagen, hier steht Leadership, Management, aber das ist Bullshit, das ist alles das Gleiche. Ja? Und solche Dozenten liebe ich immer, wenn ich Leute habe, die mir das Gegenteil erzählen, da muss ich nämlich selber gucken, wie ist es denn? Und so habe ich Leute, die ich sehr schätze, die sehr scharf unterscheiden zwischen Leadership und Management. Und ich habe hab Leitungsgurus wie Fredmund Malik oder so, die sagen, vergiss es, es ist alles eins. Ich würde sagen, man kann es nicht scharf trennen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, das ist jetzt eine Managementaufgabe, das ist eine Führungsaufgabe. Aber du kannst schon sehen, dass es Leitungspersönlichkeiten gibt, die stärker Führungspersönlichkeiten sind, die Richtung vorgeben, die Momentum schaffen, die mobilisieren und die in der Regel nicht so gut darin sind, auch zu administrieren, zu organisieren, Strukturen zu legen, Systeme zu schaffen. Leute, also das sind die Momentum schaffen, was aufbricht und so. Und dann hast du Leiter, die sind gut zu verwalten und saubere Pipelines zu schaffen und gut sich um Dinge zu kümmern, aber die schaffen meistens nicht so viel Zug nach vorne. Und das kann man schon sehen. Ich würde es nicht ganz scharf abgrenzen, aber ich würde sagen, es gibt visionäre Leiter. Das sind Leiter, die tun das Richtige. Und es gibt Managementleiter, die tun es richtig. Ja? Also das würde ich sagen, ist so ein bisschen ein Unterschied. Es gibt die, die tun das Richtige, die wissen, was jetzt dran ist hier für die FEG TDC Neustadt ist, dass wir das erweitern oder dass wir keine Ahnung, einen neuen Standort gründen. So, ja? Und dann gibt es so die in der Gemeinde, die sagen, oh, cool, Neues, mega. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, aber hier ist ja das noch nicht und wir müssten eigentlich erst und guck mal hier und alles, wie wir schon wieder was Neues machen. Ja? Das sagt dir schon mal so ein bisschen, was vielleicht dein Schwerpunkt ist. Und es braucht beides. Weil wenn du nur im Verwaltungsmodus bleibst, dann hast du super Systeme, alle fühlen sich wohl, alles ist perfekt organisiert, aber es kann sein, dass es ein langsames Sterben ist. Aber wenn du nur das Dynamische, wir gehen nach vorne und nehmen Land ein, ist, dann bringst du oft Frucht, die aber nicht bleibt. Weil es keine Stabilität hat. Weil es nicht aufgefangen wird. Das heißt, die Leitungsbegabungen ergänzen sich und es braucht beides. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus der Apostelgeschichte, weil diese Führungsthemen findest du ja schon ganz, ganz früh. Und wie die damit umgegangen sind, mit dieser Spannung von verschiedenen Arten des Leitens. Und ich lese das mal vor aus Apostelgeschichte 6. Da heißt es, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Also brutales Gemeindewachstum, Dynamik, Neues, Bam. Allerdings, und das ist meistens so, Wachstum bringt immer ein Aber, Neues bringt immer ein Aber. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Also ihr seht, es gab es damals schon. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12, also die Apostel, eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, ein Mann mit festem Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Permenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Diese Stelle wird in vielen Bibelübersetzungen komplett fälschlicherweise mit irgendwie Diakonen oder so überschrieben. Da steht aber nichts über Diakone, sondern da steht über verschiedene Arten der Leitung. Wir haben hier die Apostel, die haben eine dynamische Gemeindeentwicklung. Das heißt, unaufhörlich steigt die Zahl der Jünger, ne? Und das bringt Probleme mit sich. Also stellt euch vor, ja, ihr habt jede Woche irgendwie 10 neue Leute, die in die Gemeinde zustoßen. Preist den Herrn, das ist ultra cool. Nach einem Monat merkt ihr, alter Schwede, wir haben riesige Probleme. Weil die Leute, die dazukommen, die sind ja nicht alle durchgeheiligt und schweben hier durch den Raum, sondern die bringen ja ihre ganzen Probleme mit. Und manche von denen sind auch komisch. Und wir haben das immer alle so gemacht und jetzt sind die. Und das ist Riesenprobleme bei Wachstum. Das sind Wachstumsschmerzen. Und die sind gut, weil wir wollen wachsen. Weil wachsen heißt, boah, Menschen kommen zum Glauben. Da passiert Neues. Wir wollen sehen, dass es rausgeht. Und die Apostel haben jetzt 3 Möglichkeiten. Sie können sagen, erstens, sie ignorieren es. Das, was Leitung oft macht, gerade visionäre Leitung macht es. Wir gehen vorwärts, wir gründen Neues und dann kommen Klagen in der Gemeinde hervor und visionäre Leitung mag keine Probleme. Dann machen wir lieber was Neues auf. Ja? Man kann es ignorieren, aber wozu hätte das geführt? Zur Gemeindespaltung irgendwann, zwischen den griechischsprachigen und den originaljüdischen Gläubigen. Das wäre zu einer Spaltung gekommen. Kleine Probleme, die wir ignorieren, werden irgendwann große Probleme. Es passiert einfach nie, dass wenn wir Probleme nicht angehen, dass sie plötzlich weg sind. Das ist eine Illusion in Gemeinschaft. Also erste Option wäre blöd gewesen, zu ignorieren. Zweite Option wäre gewesen, okay, die Apostel machen es halt selber. Zu sagen, okay, gut, wir müssen wirklich darauf achten, wie wir das jetzt neu organisieren. Und dann fangen die Apostel an, ein Gremium zu bilden und die Apostel reden drüber, okay, wie machen wir das? Weil, also ich weiß nicht, ob ich bewusst ist, was das heißt, aber das war eine Gemeinde von vielen tausend Leuten, mit, keine Ahnung, Hunderten von Witwen in Jerusalem verstreut, ohne Excel-Tabelle und so weiter, musst du organisieren, wer bringt wann welche Lebensmittel wohin, wer, welche Witwe hat überhaupt welchen Bedarf, wie, also es ist eine riesen koordinative Aufgabe, das ist wirklich nicht so easy gewesen von, naja, muss man irgendwie sauber verteilen, du brauchst wirklich Weisheit, Heiligen Geist, Einsicht, du musst wirklich gut sein in Verwaltung, Organisation, du musst Dinge auf dem Schirm haben, du musst die Leute kennen, das war ein riesen Orga-Aufwand. Die Apostel hätten sagen können, wir machen es selber, was wäre passiert? Das Gemeindewachstum hätte stagniert, weil sie nicht in Führungsaufgaben, sie nicht in Verkündigung, sie nicht im Gebet, sie nicht im Visionären sich weiter bewegt hätten. Also was haben sie gemacht? Das einzig Richtige, sie haben delegiert. Sie haben Ergänzung gesucht, haben gesagt, wir können das nicht. Aber ja, da ist ein Problem. Das heißt, ich suche mir Leute, die das können. 7 Leute, voll Heiligen Geist, mit Weisheit und Einsicht, die organisieren können, die planen können, die verwalten können. Und was war das Ergebnis davon? Das Ergebnis war, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Und das ist immer, wenn du an so Wachstumsschwellen und Schmerzen kommst und du sagst, okay, wir stellen es neu auf und wir setzen Leute in neue Positionen und wir organisieren neu, du schaffst ein Gefäß und Gott kann es füllen. Und ganz viele Gemeinden stagnieren und ganz viele Gruppen und Dienstprojekte stagnieren, nicht weil keine Vision da ist, nicht weil kein Glaube da ist, sondern weil keine Ergänzung da ist und nicht Leute sind, die sagen, ich lieb's, Struktur zu schaffen. Ich liebe Systeme zu bauen. Wie kommen denn eigentlich neue Leute hier rein? Wie werden die eigentlich integriert? Wie führen wir die eigentlich in Jüngerschaft? Wie kommen die in die... Was habt ihr da für Systeme? Keine Ahnung, ich kenne euch als Gemeinde zu schlecht. Ja? Und so weiter. Wenn das da ist und wenn man das besser baut, kann ein sprunghaftes Wachstum plötzlich stattfinden. Ich habe das gemerkt in den verschiedenen Diensten, die ich bisher oder Leitungsämtern, die ich hatte, dass oftmals wachsen Dinge nicht linear, sondern sie wachsen immer in diesen sprunghaften Dingen. Und meistens hat es damit zu tun, wie wir als Leitung unterwegs sind. Das mal so ein bisschen zur Differenzierung von der Führung und von mehr Management, Verwaltungsaufgaben. Und wir wollen es ein bisschen in der Praxis hören. Zwei Berichte, einmal vom Jonas und einmal von der Petra. Jonas hier aus dem Gebetshaus hat mitgebracht, er ist ganz neu nach St. Georgen gezogen. Als ich Jonas vor einem Jahr kennengelernt habe, hat es mich so gepackt, weil ich selten einen Menschen getroffen habe, der so aus jeder Pore seines Lebens ein Leiter ist. Und was für mich so spannend war, bisher habe ich immer gedacht, Leiter haben halt eine krasse Berufung, irgendwas zu leiten. Und dann gibt Gott halt eine Leitungsgabe. Und dann habe ich Jonas kennengelernt und er hat keine Ahnung, was er mit seinem Leben anfangen soll, aber er kann leiten. Ganz egal was, Hauptsache gib mir was ich leiten kann, irgendeine Bewegung, irgendeine Organisation. Und ich fand das so spannend und wir haben uns mehr kennengelernt und ein bisschen Leadership-Coaching zusammen gemacht und so. Und jetzt einfach gemerkt, wow, Jonas ist mit seiner Frau nach St. Georgen gezogen. Wir werden ihn ausbilden als einen Leiter für whatever Gott mit ihm vorhat. Aber er ist jemand, der eine starke Leitungsbegabung hat. Und ich habe gesagt, wäre cool, einfach von seinem Herzen ein bisschen zu hören. Wie erlebt er Leitung? Was waren seine Erfahrungen darin? Was macht eigentlich ein Leiter? Und danach darf Petra, ich weiß gar nicht, wer Petra ist. Darf man Petra? Sehr cool. Petra darf noch ein bisschen teilen, mehr von der Verwaltungs- und Organisationsaufgabe, was ihre Erfahrungen darin sind. Jonas, du darfst gerne deinen Part nehmen.
Danke, Lukas. Ich will euch noch eine kurze, knackige Definition von Leitung, die habe ich auch von Lukas, aber Leitung, ganz schnell runtergebrochen für ein paar simple, heißt einfach Einfluss nehmen. Einfluss nehmen. Und ich habe auch so ein bisschen, ich hatte eigentlich was vorbereitet, die Woche schon was zu sagen, das werde ich wahrscheinlich eher nicht sagen, weil ich jetzt aber irgendwie gemerkt habe, Gott will hier auch nochmal was setzen. Aber es ist vielleicht speziell auch für euch. Leitung stellen wir uns oft vor, das sind die vorne stehen, die irgendwie eine Bühne haben und so weiter. Und das will ich mal kurz ein bisschen runterbrechen zu stark einflussnehmenden Personen. Die will ich einfach kurz ehren. Deshalb will ich einfach kurz ehren, dürfen mal alle Mütter jetzt kurz aufstehen. Einfach mal alle Mütter, wenn du auch keine Kinder hast, du siehst dich als geistige Mutter, steh auch auf, aber ich will einfach kurz alle Mütter, dass sie mal kurz aufstehen und lass uns als Männer mal kurz den Müttern einfach einen Applaus geben und sie ehren für das, was sie prägen, was sie Gas geben, wo sie sich investieren. Danke euch, was ihr investiert, die Nächte, die ihr wach bleibt, die Stunden, wo ihr betet, wo ihr weint, wo ihr Dinge noch nicht so seht. Ich will euch einfach ehren für das, was ihr reingebt, wie ihr Jüngerschaft lebt und prägt. Danke euch. Ich liebe euch. Nee, ich liebe immer mehr Mütter. Ein Punkt ist, warum ich das sagen will, mich hat auch eine Mutter geprägt. Diese Mutter heißt Susanna. Die hatte 19 Kinder. Also für alle, die jetzt gerade mit 2 oder 3 überfördert sind, es gibt Mütter, die hatten mehr. 19 Kinder, 10 von diesen Kindern haben es auch ins Erwachsenealter geschafft, einfach weil es zu der Zeit noch nicht so wahrscheinlich war, wie alle durchkommen. Hatte 19 Kinder, 10 davon Eltern, 2, ich pick jetzt einmal mal 2 raus, 2 hatten einen starken Einfluss. Der eine hatte 6500 Hymnen geschrieben. Für den anderen werde ich gleich noch sagen. Aber was sie eben gemacht hat, sie hat jeden Abend sich einen Abend genommen und hat mit den Kindern Quality Time verbracht. Also Quality Time stark einfach geprägt, hat ihr Gottesbild weitergegeben, hat mit ihnen gebetet und hat einfach in sie investiert. Also bei 19, die Wochen wurden dann ein bisschen länger, aber nach 3 Wochen kam irgendwann wieder der andere. Aber sie hat sich bewusst Zeit genommen, die zu prägen und hat sich bewusst Zeitfenster in ihrem Alltag rausgenommen oder auch so, sie hat 15 Minuten einfach rausgenommen aus ihrem stressigen, also Mütter sind ja mehr wie einfach nur Mütter, sind ja kleine Kleinunternehmer, so. Also die haben ja einen stressigen Zeitplan und so weiter, sich 15 Minuten rausgenommen, es war ihre heilige Zeit mit Gott, das wussten alle Kinder, in den 15 Minuten ist die Mutter nicht ansprechbar für sie, sondern da ist sie mit Gott und es hat sie aber geprägt. Das andere Kind, was daraus entstanden ist oder geprägt worden ist, nennt sich John Wesley. Habt ihr schon mal John Wesley gehört? Ja, so nebenbei, so halt so die größte Erweckung mit angeleitet. Methodistengemeinde mit über 750 Millionen Mitgliedern jetzt in 130 Ländern. Und warum ich sage, dass diese Mutter mich geprägt hat, ich bin in einer Methodistengemeinde aufgewachsen, ich habe Gott da kennengelernt. Und es bewegt mich, weil ich merke, wow, weil wir schauen immer dann auch auf so John Wesleys und so weiter. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass diese Mutter, John Wesley sagt zwei Dinge, wo alles so zurückzuführen ist, einmal die Gnade Gottes und seine Mutter. Und ich will euch ermutigen, dass ihr Einfluss habt. Und es ist nicht immer so, dass so Früchte sofort sichtbar werden. Die Susanna, ich weiß nicht, was die noch alles miterlebt hat, die Mutter von John Wesley, weiß ich nicht. Aber dass ich heute dastehe und ich sage, ein Teil von dem, dass ich Gott kennengelernt habe, liegt an ihr. Wir sind manchmal so individualistisch und denken, alles, wir haben uns alles selber erarbeitet. Aber ich will euch ermutigen, ihr habt Einfluss und nutzt diesen Einfluss zu dem, was Gott euch gegeben hat. Und wenn du jetzt sagst, du bist jetzt nicht die Person hier vorne steht, keine Ahnung, vielleicht hast du einfach einen viel größeren Einflussbereich, weil du einfach zwei deiner Kinder so stark rein investiert, dass sie mehrere Hunderttausende prägen und die Generation danach. Und da will ich euch ermutigen, nutzt diesen Raum, den Gott euch gegeben hat und investiert und prägt. Und genau, vielleicht einfach noch ein persönliches Beispiel, wo ich einfach merke, so kleine Dinge machen einfach einen Unterschied. Ich liebe zum Beispiel Tischgemeinschaften, Essen, da kann man so viel prägen. Auch wenn ihr in euren Familien seid, da ist so viel, was man an Kultur prägen kann, so viel an Wert, so viel an biblischen Geschichten teilen. Und bei uns war eine Situation, ich habe so eine Jüngerschaftsschule geleitet, im Gebetshaus in Karlsruhe, und wir waren Wochenende weg und es war ein Tag und ich habe irgendwie gemerkt, die Stimmung ist einfach nicht gut. Also wir sind irgendwie nicht connected, es gibt Ärger und so weiter. Und als Leiter ist man tendenziert oft dahin, dass man sagt, okay, was ist das Problem bei den anderen? Und irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, das Problem liegt auch viel an mir. Und ich habe einmal beim Essen kurz am Anfang vor dem Essen gesagt, hey, ich will einfach kurz sagen, kurz was bekennen. Also eine Person da hat mich einfach genervt. Ich habe einfach kurz gesagt, hey, du hast mich heute irgendwie genervt und es tut mir leid, es war nicht richtig, dass ich so über dich gedacht habe. Und das Interessante war, es war einfach ein Moment, wo Gnade reingebrochen ist. Ich konnte mich bei ihr entschuldigen und das Spannende war, danach sagt der andere, ja, hey, bei mir war es auch so, ich habe so über dich heute gedacht und es war nicht richtig. Dann die dritte Person und es nimmt so einen Lauf an, ich denke so, krass. Und ich habe nicht viel gemacht, außer dass ich am Anfang eine kurze Kultur gesetzt habe und habe gesagt, hey, so wollen wir, so lebe ich das vor. Ich will das nicht, dass das so gelebt wird. Ich will nicht so, dass es gedacht wird. Und es kommt hinterher. Und das will ich euch einfach ermutigen, unabhängig von eurer Position oder Stand, nehmt Einfluss, prägt und echt, ja, geht den Schritt voraus und ist immer, Leiterschaft ist Folgen immer. Also und dann kommen Nachfolge. Du bist kein, wenn du denkst, du bist ein Leiter, aber dir folgt niemand, dann bist du kein Leiter. Weil es ist immer jemand, der hinterherkommt. Aber da will ich euch ermutigen, einfach auch da echt das bewusst zu machen. Ich bin jemand, der Einfluss nimmt und es wird prägen, selbst wenn du nicht direkt die Frucht siehst. Und jetzt darf ich noch Petra nach vorne bitten, die einfach kurz noch was zu Organisation und Verwaltung. Gebt doch ihr mal einen kurzen Applaus.
Ja, ich bin ja hier die Kassiererin und die Verwalterin und ich möchte ein bisschen erzählen von meinem Werdegang und von meinem Alltag und wie es dazu kam und alle, die mich nicht kennen. Also ich bin die Petra und ich bin von Beruf eigentlich nicht gelernte kaufmännische Angestellte oder Kassiererin, Buchhalterin, habe ich alles nicht gelernt. Ich bin von Beruf Erzieherin und ich habe viele Jahre in unterschiedlichen Einrichtungen mit Kindern, in der Regel zwischen 2 und 12 Jahren gearbeitet. Dann mit fortgeschrittenem Alter habe ich ein Managementstudium gemacht und habe dann auch gewechselt von den Kitas in die Verwaltung. Und ich habe gemerkt, ich hatte immer schon eine Liebe dafür, Dinge im Vorfeld gut zu durchdenken und Strukturen zu schaffen. Und dann sind wir vor 4 Jahren von Freiburg hier zurück in meine Schwarzwaldheimat gekommen. Und kaum, dass ich hier in den FEG-Räumen war, ziemlich bald hat mir der Heilige Geist während eines Gottesdienstes geoffenbart, dass ich bald den Matze und die Gemeinde hier beruflich unterstützen werde. Und es sind ein paar wenige Monate vergangen und dann kam das auch so. Genau, und so habe ich das genau gespürt. Ich bin von Gott in dieses Amt berufen worden, obwohl ich keine Ausbildung in diesem, in meinen Tätigkeiten habe. Das war oft herausfordernd. Und die eine große Herausforderung war auch, als ich kam, haben wir dann auch bald mit diesem Bau, diesem Umbau des Hauses angefangen. Und das war viel Verantwortung auf fremdem Terrain. Aber wenn Gott in ein Amt ruft, dann schenkt er auch die Ausrüstung. Und er gab mir die Unterstützung, die ich brauchte, um die Herausforderungen zu meistern. Und dann Learning by Doing. Als Figur aus der Bibel fiel mir dazu der Josef ein, der in Ägypten vom Pharao zum zweiten Mann im Land berufen wurde, obwohl er nicht vom Fach war. Seine Unterweisung und Weisheit bekam er direkt von Gott. Und der Pharao vertraute ihm die Verwaltung und die Finanzen des gesamten Landes an. Er hatte von jetzt auf gleich sehr, sehr viel Verantwortung. Auch mir gab die Gemeindeleitung einen großen Vertrauensvorschuss, die Gemeinde in finanztechnischen Dingen und der Verwaltung zu strukturieren und zu formen. Damit hatte ich vorher auch nie zu tun, mit so vielen Tausenden von Darlehen, die wir aufnahmen und vielen Konten und Geldern, die hin und her geschoben werden mussten. Aber wie gesagt, Gott rüstet aus. Und jetzt, wie sehe ich diesen Dienst mit geistlichem Aspekt? Ich möchte es mit einem Bild beschreiben. Der Matze hat mich gebeten, darüber was zu sagen und ich wusste erst gar nicht, was ich eigentlich sagen sollte. Und dann war ich im Hauskreis in der Gebetsgemeinschaft, im letzten. Und währenddessen sah ich einen Menschen als Sinnbild für den Leib Christi. Viele unterschiedliche Glieder mit unterschiedlichen Gaben, Aufgaben und Bedürfnissen. Ich dachte dann so, was die alle brauchen, ist Blut. Und dann sah ich die Geldmittel in der Gemeinde wie das Blut. Ohne Moos nichts los. Ohne Gelder sind wir handlungsunfähig. Und die Körperteile eines Menschen, die nicht mit Blut versorgt werden, die sterben ab. Dann sah ich einen toten Menschen. Ich sagte zu Jesus, in ihm ist doch auch überall Blut. Aber mit ihm ist nichts los. Er ist tot. Und Jesus antwortete mir, ja, weil das Blut nicht mehr fließt. Es ist nicht mehr in Bewegung. Nur das schlagende Herz bringt und hält das Blut in Fluss. Er schenkt den Gliedern die Grundlage für ihre Aktivität. Und die einzelnen Gliedern horten es nicht. Sie lassen es weiterfließen. Wer empfängt und nicht gibt, ist wie das tote Meer. Es wächst nichts darin. Das lebendige Herz macht den Unterschied. Fließender, nicht stillstehender Lebenssaft. Gott ist für mich dieses liebende Herz, das es braucht, dass die Lebensgrundlage in Bewegung kommt. Mit Finanzen können wir Projekte in Bewegung bringen. Dabei haben alle verschiedene Aufgaben. Die Aufgabe der Glieder ist einerseits, ihre Bedürfnisse zu äußern und andererseits erhaltene Mittel, diese Grundlagen im Fluss, in der Bewegung zu halten. Meine Aufgabe besteht darin, das Vertraute gut zu verwalten, den Überblick über diese Grundlagen zu haben, zu behalten, zu beobachten und der Gemeindeleitung regelmäßig zu spiegeln. Und zwar, welche Gefäße sind wie hoch gefüllt? Welche Gefäße trocken laufen? Welche Gefäße zu voll sind und mal ausgeschüttet werden müssen? Und die Gemeindeleitung hat die verantwortungsvolle Aufgabe, in Kommunikation mit dem Heiligen Geist den Gemeindegliedern die Gaben in verschiedene Bahnen zu schieben. Und wir alle, wir verwalten. Wir haben alle viele Güter und wir verwalten eigentlich nur. Nichts gehört uns dauerhaft. Segen fließt, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammen entscheiden, was wir behalten bzw. weitergeben, an wen und wie viel. Und das alles möchte Gott mit einem frohen Herzen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das wunderbare Geschenk, das Gott bei unserem aktiven Weitergeben macht, ist das Gesetz von Saat und Ernte, das zu erleben. Denn die Ernte ist naturgemäß immer um ein Vielfaches mehr als die Saat, die wir einsetzen. Macht immer wieder Freude, dies zu erleben.
Vielen Dank, Jonas. Vielen Dank, Petra, dass ihr uns ein bisschen mitgenommen habt. Das sind genauso die Gaben, die vielleicht manchmal nicht gesehen werden, ja, und wo Paulus sagt, die umgeben wir mit größerer Ehre, weil was du machst ist, nicht nur du schaffst sozusagen Struktur und die Sachen laufen und man kann sich darauf verlassen und es dient allem und das Bild ist super cool mit dem Schlagen Herzens, versorgt alles. Was du gleichzeitig machst mit deiner Gabe, ergänzt du andere und setzt zum Beispiel eine Matze frei. Ich kenne Matze jetzt nicht so gut, aber ich erahne, dass er in seiner Freizeit nicht unbedingt gerne mit Excel-Tabellen arbeitet und sich mit diesen Themen beschäftigt. Und ich kenne es selber als Leiter, Leute zu haben wie Petra, die machen nicht nur einen Job, die setzen frei. Und es setzt so viel Energie und Leben frei, dass ich in dem laufen kann, was ich eben mache. Und deswegen, das sind so wertvolle, oftmals unsichtbare Dienste, die so wichtig sind und zusammen kraftvoll wirken. Wenn ihr noch könnt, könnt ihr noch? So ein bisschen, ja? Würde ich euch noch ein bisschen mit reinnehmen, auch in das Bereich ich habe so die Aufgabenstellung bekommen heute, über Leitung, Organisation und apostolische Gabe zu sprechen und euch noch ein bisschen das Apostolische nahe zu bringen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen euch mit reinzunehmen. Und da gibt es einen Kernvers, der über das Apostolische spricht. Dort heißt es, und er, nämlich Jesus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das ist Epheser 4, Vers 11. Und interessant ist, dass vom ganzen Kontext her geht es darum, dass Jesus seine Gemeinde baut, seine Gemeinde ist ein Leib und er gibt Gaben. Und dann werden diese fünf aufgezählt, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer. Und diese fünf werden dann in den folgenden Versen beschrieben, was die tun. Nämlich die fünf sind dafür da, dass alle Heiligen, also jeder, in seinen Dienst hineinkommt, in geistige Reife wächst, in Mündigkeit kommt, in Gottesbeziehung aufblüht, dass wir alle in Einheit unterwegs sind. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir reden über Apostel oder auch über Propheten oder die anderen Dienstgaben, die Gabe der Leitung zum Beispiel ist eine Gabe, die habe ich bekommen, um sie einzusetzen zum Dienst. Die Gabe der Heilung habe ich bekommen, um sie einzusetzen zum Dienst. Aber Apostel ist keine Gabe, die ich bekomme, sondern Apostel ist eine Person, die Gott als Gabe seinem Leib schenkt. Und das ist ein Unterschied, ob ich eine Gabe habe, die ich zum Dienst einsetze, oder ob ich sage, ich bin eine Gabe an den Leib. Und das ist anders hier auf der Ebene von, wenn wir über Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sprechen. Und dieser sogenannte fünffältige Dienst braucht es alles, weil ein Apostel wird Menschen anders prägen, bauen, zurüsten, als es ein Evangelist zum Beispiel tut oder als es ein Lehrer tut. Und auch hier braucht es ganz dringend Ergänzung. Was ist das Apostolische oder was ist Apostel sein? Ich habe jetzt keine fertige Definition mitgebracht, auch weil die Bibel sie uns nicht liefert, sondern Apostel heißt im Wesentlichen, ist ein Gesandter und kommt auch so aus dem nicht-biblischen Kontext, wenn zum Beispiel der Kaiser einen Apostolos, einen Apostel oder Apostel gesandt hat in eine Stadt, dann hat der dort sozusagen das Römische Reich vertreten und gesagt, okay, hier
entsteht jetzt Königreich Gottes, sondern es ist wie eine Kolonie des Kaisers, das Römische Reich, und er tut es quasi auf die Erde bringen. Und das ist, weil Jesus seine Jünger, die er ausgesandt hat, bezeichnet, nämlich Apostel. Apostel nehmen neues Land ein, sie pionieren, sie gründen neu, kommen irgendwo hin und sagen, okay, ab jetzt ist das hier eine Kolonie des Himmels. Und das ist, was Apostel machen. Zum Beispiel, du siehst in Apostelgeschichte 13, da heißt es, da sind Lehrer und Propheten zusammen und die Ältestenschaft, und die beten und fasten, suchen Gott. Und da heißt es, der Heilige Geist spricht, sondert mir Barnabas und Paulus aus. Und dann heißt es, ausgesandt vom Heiligen Geist, und ab dann werden die Apostel genannt. Davor waren die irgendwie Hirten, waren die irgendwie Propheten oder Lehrer, Paulus wahrscheinlich eher der Lehrer. Aber als er dann gesandt war, wurde er Apostel genannt. Mit seiner Lehrbegabung war er jemand, der jetzt ein Apostel ist, der sagt, ich setze meine Ehre da rein, dorthin zu gehen, wo Christus noch nicht verkündet ist, und dort gründet er Gemeinden. Und anders als ein Evangelist, der einmal durchs Land geht und allen Menschen von Jesus erzählt und alle bekehren sich und alles ist toll und Zeichen, Wunder, Schakalaka, ja, so, ja, geht ein Apostel hin und sagt, nee, ich gründe hier eine Kolonie. Und Paulus sagt, hey Titus, ich lasse dich so lange da zurück, bis du eine Ordnung geschaffen hast, Älteste eingesetzt hast, bis da wirklich eine Kolonie des Himmels entstanden ist. Das ist der Unterschied zwischen evangelistischem Dienst und apostolischem Dienst. Kannst du auch sehen in Apostelgeschichte 8 zum Beispiel. Ja? Philippus, der Evangelist, der geht wohin, predigt, heilt, Kranke, Zeichen, Wunder, bam, Leute werden gläubig in Samaria. Und dann, er ist schon durch mit allem, und dann gehen die Apostel extra hin, gehen dahin. Bauen noch nach, was der Evangelist alles vergessen hat, weil der Evangelist, dem ist nicht so viel wichtig. Der Hauptsache, ja, und gründen dort wirklich Gemeinde, eine Kolonie des Himmels dort in Samaria. Und das ist apostolisches, pioniert, es gründet neu. Und nicht immer gibt es das Apostel alles in Reinform oder so, aber es gibt uns eine Idee, was es braucht. Und der Apostel ist auch derjenige, es gibt immer dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, der fünffällige Dienst mit den fünf Fingern der Hand, ja, gibt es den Apostel, das ist der Daumen, ja, der verbindet alle, ja, dann gibt es den Propheten, der weiß, sagt die Richtung, dann gibt es den Evangelisten, der geht voraus oder provoziert, da gibt's den Hirten, ja, der Ringfinger, ja, der Beziehung schafft und so weiter, und da gibt es den Kleinen, der geht ins Ohr, ja, der Lehrer, ja, aber der Job des Apostels ist auch eine apostolische Leiterschaft, ist die zusammenzubringen. Ich leite ein Gebetshaus, aber ich bin auch Teil vom ICF Schwarzwald-Bodensee, und dort haben wir einen stark apostolischen Leadpastor, den David. Also den werden einige hier kennen, ne? Der hat euch die Sarah hier, ja? Sarah Rominger, ne? Also wie hieß Rominger davor, weiß ich gar nicht. Genau. Und David ist ein stark apostolischer Leiter, und was er schafft ist, alle Key-Leute, alle starken Leiter in unserer Kirche, wir haben mal die Stories erzählt, warum wir in der Kirche sind, und kein einziger ist in dieser Kirche, weil er ICF toll findet oder jemals in eine ICF gehen wollte. Alle sind da wegen David, weil Gott ihm Leute gegeben hat. Und da sind dann so Leute wie mein Dad, ein evangelikaler, super tiefer Theologen, Denker, brutal Bibellehrer. Dann haben wir so einen verrückten Propheten. Dann haben wir so Evangelistentypen. Dann haben wir so seltsame Menschen wie mich noch, die mit Kirche eigentlich sowieso am Anfang gar nichts zu tun hatten. Und so weiter. Und die Breite, die er sammeln kann, ist der Hammer, was es für eine Schlagkraft entwickelt. Und das ist, wenn Apostolisches da ist. Es schafft, das zusammenzubringen. Und das ist so wichtig, weil wir brauchen Leitung, die sich ergänzen lässt. Und was wir über Jahrzehnte gemacht haben und was auch okay war für eine Zeit ist, aber wir hatten starke Lehrer zum Beispiel, und die haben um ihre Salbung herum, haben sie Gemeindengruppen, wie auch immer, gebaut, mit dieser Prägung. Und das waren Leute, die waren stark in Jüngerschaft, Wort, Bibel, wie auch immer. Dann hast du so Pastoren gehabt, die waren so richtige Hirten, ja? Das sind so Gemeinden, die werden meistens nicht allzu groß, aber alle haben sich lieb, ja? Oder du hast so Evangelistenleiter, die haben eine riesige Vordertür und die Leute rennen auch hinten wieder raus, aber einen extremen Durchlauf an Leuten, die Jesus kennenlernen und so weiter, ja? Oder du hast die prophetischen Leiter, ja, der das klüngelt alles, was irgendwie so im Geist rumschwingt und fliegt. Und ich liebe ja diese Leute, ja, aber wenn die nur unter sich sind, verliert es die Schlagkraft. Und was jetzt passieren muss, ist, dass wir aufhören als Leiter, um unsere Salbung und Dienst herum etwas aufzubauen, sondern dass wir uns zusammen, deswegen sage ich ja, Netzwerk, Gemeinde als Netzwerk, dass wir zusammengehen und uns ausgießen für den ganzen Leib und nicht nur für einzelne Organisationen. Ich habe vor ein paar Monaten, es war im Oktober, hatte ich eine Gebetszeit bei uns im Gebetshaus mit einer Prophetin von uns. Also ich sage das nicht so leichtfertig, wenn Leute Propheten sind, aber sie ist wirklich eine Prophetin und ist seit einem Jahr bei uns Mitarbeiterin und bereichert mich sehr, weil sie mich brutal ergänzt und da in Ebenen unterwegs ist. Das ist krass. Und wir haben zusammen gebetet und während wir gebetet haben, hatte sie so eine Vision und wir hatten für Leiterschaft im Schwarzwald gebetet. Und sie hat gesehen, wie ganz viele so Ölfläschchen oder Ölflaschen da rumstanden und hat gesehen, wie Gott kommt mit seinem Wort, mit seinem Schwert und die Köpfe abschlägt von diesen Flaschen. Und die Flaschen haben angefangen, ihren Duft zu verbreiten und sich auszugießen und es hat sich vermischt und alles wurde getränkt mit diesem Öl, was in diesen Flaschen war. Und das Wort da drin war, dass wir als Leiter entweder freiwillig oder unfreiwillig von Gott geköpft werden, uns auszugießen für den ganzen Leib und aufhören, nur in unserer kleinen Flasche, in unserem kleinen Gefäß, was wir bauen können, unsere Salbung einzusetzen. Und das passiert gerade. Und das macht Gott gerade. Und das ist eine unglaubliche Schönheit drin. Und ich habe 10 Jahre lang ein Gebetshaus gebaut, um das herum, wer ich bin und was ich kann. Das heißt, alles, was toll ist im Gebetshaus, hat viel damit zu tun, wer ich bin. Und die vielen Sachen, die nicht toll sind, hat viel damit zu tun, wer ich nicht bin. Und ich bin da rausgetreten und habe gesagt, Gott, ich gieße mich aus für den Leib Christi. Ist mir egal, wie die Organisation heißt. Ist mir egal für alle meine Geschwister, wo immer du, ich gieße mich einfach aus für den Leib. Und ich empfange all das, was ich nicht bin. Und das ist die neue Art von Leitung, die Gott hervorbringt. Und das ist so wichtig. Ich würde gerne noch kurz ein bisschen was von meiner Story mit euch teilen, wenn ich darf. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon rede. 2 Minuten habe ich noch. Dann überlege ich, ob ich es teile. Okay. Ich versuch's prägnant hinzukriegen. Ist eine Leitungsgabe angeboren, gelernt, von Gott empfangen? Ja. Ich war schon immer jemand, wo Leute gefolgt sind. Keine Ahnung, im Fußball, Mannschaftskapitän und so vom Typ her so jemand. Und als ich mit 16 wirklich durchgestartet bin mit Jesus, ging das nicht, dass es nur bei mir passiert, sondern es um mich rum passiert. Und aus Versehen habe ich eine Jugendkirche gestartet. Haben sie einfach Leute gesammelt und da ist Dynamik entstanden. Ich habe das halt geleitet aus, wer ich bin und wie ich es halt gemacht habe. Ne? Und mit 16 ist man ja unglaublich reflektiert und reif und total balanciert und weise und ihr könnt euch vorstellen. Und daraus ist später ein Gebetshaus entstanden und viele andere Projekte. Und ich habe so ein bisschen dieses, ich würde mich nicht als Apostel bezeichnen, aber ich würde sagen, ich habe dieses Gründer, unternehmerische, Neues schaffen, Pioniergehen in mir und liebt es, das zu machen und kann Sachen anschieben, kann Leute drumherum sammeln und bin sehr stark ein strategischer Leiter. Also ich bin auch ein visionärer Leiter, aber vor allem auch sehr strategisch, dass ich sehe, okay, wenn wir dahin wollen, dann können wir zack, zack, zack gehen oder so. Und ich liebe das, Wege zu finden und Leute irgendwo hinzubringen. Und das habe ich gemacht, einfach aus mir raus und ich hatte keine Ahnung über Leitung. Ich habe einfach nur gedacht, ganz banal, ich bete halt, ich lese die Bibel und dann läuft das so. Dann habe ich angefangen zu studieren an der Akademie für Leiterschaft, habe ich mein erstes Studium gemacht und war plötzlich konfrontiert mit diesem ganzen Leadership-Zeug und Leitung und habe gemerkt, wow, da gibt es ja ganz schön viel damit, was man da lernen kann und war erstmal ziemlich frustriert, weil ich gemerkt habe, ups, ich habe keine Ahnung von dem Ganzen, aber irgendwie geleitet und habe festgestellt, je mehr ich mich mit der Theorie über Leitung beschäftigt habe, desto mehr war das ein Spiegel und ich habe gemerkt, wie ungesund ich an Punkten geleitet habe. Und ein Ding, was mir immer schmerzhafter offenbar geworden ist, ist, dass ich Leute benutzt habe für meine Vision. dass ich wohin wollte, dass ich was bauen wollte. Und nicht mit einem bösen Herzen, sondern einfach unbewusst zu sagen, ich bin so stark zielorientiert, ich habe eine Vision, ich weiß, wie wir da hinkommen und dann brauche ich die Person und dann brauche ich die Person und dann brauche ich die Person, damit wir da hinkommen. Und wenn eine Person nicht mehr nützlich ist, nicht bewusst, aber fällt sie raus und ich entziehe meine Liebe. Und in der Theorie habe ich angefangen, das zu verstehen und war überführt und habe gemerkt, wow, ich muss lernen, ich kann so nicht leiten. Und nachdem ich die Theorie angefangen habe zu verstehen, hat Gott mir Leute geschickt, die unter meiner Leitung gelitten haben. Und das krasseste Gespräch war mit einer, damals schon, weil die weggezogen war, eine ehemalige Mitarbeiterin. Ich hatte die für 10 Monate vollzeitlich sozusagen im Gebetshaus als Praktikantin. Ich saß mit meiner Frau und sie mit ihrem Mann. Wir saßen in einem Café zusammen, 3 Stunden oder so. Und sie hatte einen Redeanteil von 2:50 oder so. Also wirklich. Und hat mir einfach erzählt, was es mit ihr gemacht hat, 10 Monate unter meiner Leitung zu sein. Und ich bin einfach zerbrochen. Weil ich habe das nicht böswillig gemacht. Aber es hat so viel an Leben in ihr zerstört. Es hat so viel an ihrem Gottesbild kaputt gemacht. Ich hatte sie so manipuliert, ohne es zu wollen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und es hat mich so geschreddert. Und ich hatte noch ein paar andere Begegnungen. Es war echt in kurzer Zeit, wo Gott mich damit konfrontiert hat, wie ich meine starke Leitungsbegabung, Dinge, die er mir gegeben hat, eingesetzt hat und Leute haben drunter gelitten. Und ich war an dem Punkt, das hört sich so lächerlich an im Nachhinein, aber ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmer war und ich habe geheult und ich habe gesagt, Gott, wenn ich mehr Schaden in deinem Reich anrichte als Nutz, dann nimm mich hier weg. Und ich habe angefangen, über einen Text zu meditieren. Da steht, das steht hier in Markus 10, Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch. Sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich habe über diesen letzten Satz, Vers 45, über Monate meditiert. Jesus, der Menschensohn und der Menschensohn der Bibel, ist derjenige, der alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen werden ihn dienen, ihn anbeten, er hat die Herrschaft über alles. Der ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und ich habe angefangen, darüber zu meditieren, über dieses Ganze, wie Jesus Leitung versteht als Dienst. Und ich kann mich erinnern, ich saß in meinem Schaukelsessel, habe zum 500. Mal diesen Vers meditiert und gebetet und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, ich habe keine offene Vision gesehen, aber Jesus kam in diesen Raum, einfach in mein Zimmer rein, so eine Präsenz von Jesus und ich habe ihn so stark wahrgenommen und alles, was ich wollte, ist ihn anbeten und ihm dienen und mein ganzes Leben ihm geben und ich habe gemerkt, wie er auf mich zukommt und mir die Füße wäscht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gedacht, dass da schon viel in meinem Herzen passiert ist und dass da schon viel von meinem Stolz und meinem ich will geehrt werden, ich will was aufbauen und dass das schon gestorben wäre. Aber es ist wie, wenn ich bisher mein Herz nur in einem Dämmerlicht angeguckt habe und plötzlich strahlt die Sonne drauf und ich habe die ganzen Abgründe von Ehrsucht, von ich will mich verwirklichen und ich will groß rauskommen und Hauptsache, ich war so konfrontiert mit dieser reinen Demut und ich war so angewidert von den Abgründen meines Stolzes und zu erleben, dass diese pure Demut mich liebt und nicht aufgibt, sondern wäscht und verändert und jede Faser meines Seins sagt, ich will so sein wie du. Und das war so ein krasser Punkt in meinem Leben und ich habe gemerkt, das ist, wie ich dienen will. Das ist, wie ich leben will. Und ich kann nicht viel, aber ich kann lehren und ich kann leiten. Und das will ich komplett ihm zur Verfügung stellen, Menschen damit dienen. Und das war echt ein Wendepunkt in meinem Herzen. Und warum ich das heute erzählen wollte, ist, man kann ganz viele Glory-Stories erzählen über was ich an Leitung gemacht hätte oder sonst was. Aber mir ist so wichtig, das Wichtigste, gerade bei der Gabe der Leitung, ist, dass unser Herz stimmt. Weil keine Gabe, die wir missbrauchen, bringt so viel so viel Schaden wie die Gabe der Leitung, weil Gabe der Leitung bedeutet, es betrifft ganz, ganz viele. Und wenn du jemand bist, der sagt, ich leite, dann ring darum, so zu leiten. Weil wir alle haben falsche Motive, warum wir leiten wollen. Aber im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Und Jesus, dafür möchte ich beten heute. Herr, dass du Gaben der Leitung hier freisetzt, auch das Apostolische hier freisetzt. Ich bete, dass du Menschen freisetzt, die organisieren, verwalten. Herr, ich bete, dass du Menschen freisetzt, die Einfluss nehmen, ganz bewusst, die mutig sind, die sich trauen, Verantwortung zu übernehmen, zu tragen, die sich trauen, groß zu träumen, groß zu glauben, vorwärts zu gehen. Und ich bete, dass es geschieht mit einem Herzen von Demut, von Dienerschaft, von den anderen höher achten als mich selbst, ich beraube mich selbst und nehme Sklavengestalt an und erniedrige mich, damit andere erhöhen werden. Gott, und ich bete, dass wir für die Gemeindeleitung, für Mats und alle anderen, dass sie das modellieren können, ausstrahlen können. Und ich bete, dass Leiterschaft von dieser Gemeinde auch in den Leib rausgeht, in dieser dienenden Haltung, in dieser Demut. Und Herr, wir bringen dir das, wo wir oft so weit weg sind davon, Macht so gut einzusetzen, wie du sie einsetzt. Aber Herr, wir wollen nicht, dass wir einfach nur keine Macht haben, keinen Einfluss haben, sondern wir sagen, hey, wir wollen Einfluss, weil wenn wir ihn nicht haben, wen hast du sonst, Herr? Aber mach unsere Herzen bereit, mehr zu tragen. Mach unsere Herzen bereit, mehr Macht zu haben, mehr Menschen zu leiten, Städte zu transformieren, Bewegung hervorzubringen und dabei dir wirklich die Ehre zu geben, Herr. In Jesu Namen. Amen.